Willkommen zum Autohelfer 6 Podcast. Wir starten heute zum zweiten Mal einen Buch-Dreierpack. Es wird wieder um Origin-Stories gehen. Wieder um drei Serien, die mehr oder weniger auch Hörspiele haben. Das erste Buch, das wir heute besprechen wollen, ist ein englisches Buch von Enid Blyton, The Twins at St. Clair's. Im Deutschen, Honey und Nanny sind immer dagegen. Bevor wir aber zur Buchbesprechung kommen, würden wir gerne ein wenig in eigener Sache abschweifen. Wer gleich zu Honey und Nanny möchte, einfach ungefähr 5 Minuten vorspringen. Heike und ich sind beide im Bandenbord aktiv, einem Forum, in dem es stark um Jugenddetektivbanden geht. Es gibt dort eine Kreativecke, in der Nutzer eigene Geschichten und eigene Hörspiele posten können. Es ist eine kleine Gruppe an Hobbyautoren, zu denen auch Heike und ich gehören, die die Werke des jeweils anderen ausführlich rezensieren und kommentieren. So sind auch schon Ideen für weitere Geschichten entstanden. Die Genres sind dabei weit gefasst. Es gibt Jugenddetektive, ganz klassisch, die Kriminalfälle lösen, aber auch Science Fiction, Mystery oder Grusel. Es gibt Einzelgeschichten, aber auch Serien, die teilweise schon 10 oder mehr Episoden haben. Neue Autoren und neue Geschichten sind immer gerne gesehen. Falls also jemand eine Geschichte geschrieben oder ein Hörspiel gemacht hat, einfach mal vorbeischauen in der Kreativecke und es in der Werkschau posten. Der Link steht in den Shownotes.
Heute wollen wir eine der im Bandenbord beheimateten Serien kurz vorstellen. Und wir haben dafür sogar den Autor, der im Bandenbord unter dem Usernamen Perry Clifton firmiert, dafür gewinnen können, uns selbst etwas über seine Serie zu erzählen. Also erstmal das Wort an Sebastian.
Hallo Marc, hallo Heike. Zuerst mal das Wichtigste. Danke, dass ich meine Serie hier vorstellen darf. Der Name lautet Bosco der Schnüffler. Bosco ist ungefähr 14 Jahre alt, betätigt sich als Hobbydetektiv und löst Fälle in seinem Heimatdorf und der näheren Umgebung. Das Ganze spielt in den 80er Jahren in Norddeutschland. Der genaue Ort wird nicht genannt, Klammer auf, obwohl einige Leute ihm den Namen Boscohausen gegeben haben, Klammer zu. Inspiriert ist das Ganze unter anderem von TKKG, den 5 Freunden und den 3 Fragezeichen, aber ebenso von Raymond Chandler, Dashiell Hammett und Ross MacDonald. Unterm Strich würde ich behaupten, dass dabei eine ziemlich einzigartige Mischung herauskommt. Der Ton ist für eine Jugendserie oft relativ düster, da es sich häufig um interpersonelle Konflikte dreht. Allerdings gibt es auch Abenteuerelemente und die eine oder andere Stelle zum Schmunzeln. Anmerkung, auch wenn die Vortragsweise des Autors das nicht unbedingt nahelegt. In guter alter Film-Noir-Tradition hat Bosco auch eine Schwäche. In diesem Fall allerdings weder Whisky noch Frauen, sondern Lakritze. Gut, über das mit den Frauen wird in den Fällen noch zu reden sein. Aber keine Angst, wir bleiben im Jugendbuchbereich. Im Verlauf der Fälle gewinnt Bosco neue Freunde hinzu. Dazu gehören unter anderem Anja, seine Nachbarin, Benjamin, der ebenso wie Bosco ein Katzenfreund ist, und die auf einen Rollstuhl angewiesene Sarah, die kräftig mitermittelt. In den Fällen bekommen sie es unter anderem mit Diebstahl, Katzenmördern und Sektenführern zu tun, die Jugendliche für ihre Zwecke ausnutzen. Auch werden häufig problematische Familienverhältnisse thematisiert. Wer einerseits mit den genannten Jugendserien aufgewachsen ist und andererseits mit ernsteren Themen auch etwas anfangen kann, könnte bei dieser Serie gut aufgehoben sein. Bisher gibt es 4 Hörspiele, die auf dem YouTube-Kanal MMSO Audiobooks zu finden sind, sowie 3 Geschichten in Buchform unter dem Titel Boscos Detektivberichte. Weitere Geschichten befinden sich in Planung. Das soll es von meiner Seite auch schon gewesen sein. Esst Erwachsenen-Lakritze und nicht dieses süße Kinderzeug und viel Spaß beim Podcast. Tschüss!
Die erwähnten Hörspiele sind auch zum größten Teil unter Mitwirkung der Mitglieder dieser Schreibcommunity entstanden. Wenn ihr euch die anhört, werden euch die Stimmen von Nachbarin Anja und Katzenfreund Benjamin höchstwahrscheinlich bekannt vorkommen. Marc und ich haben aber auch noch ein paar andere kleine Rollen übernommen. Teilweise wurden die dann auch mit dem Voice-Changer-Effekt von einer KI bearbeitet, weil unser Talent zum Stimmenverstellen doch begrenzt ist, ebenso wie der uns zur Verfügung stehende Pool von Sprechern bisher. Also auch hier wieder der Aufruf, wenn ihr Lust habt mitzumachen, schaut doch mal im Bandenbord vorbei. Die komplette Musik im Hörspiel ist übrigens auch von Sebastian verantwortet und selbst eingespielt. In der ersten Folge von Bosco ermittelt der Hauptdarsteller in einer Einbruchsserie. Das Ende ist relativ offen gehalten und so ein richtiges Happy End hat diese Folge nicht. Auch aufgrund des Feedbacks im Bandenboard wird die Personenkonstellation in späteren Fällen aber wieder aufgegriffen und das Ganze etwas weiter zu Ende geführt. Innerhalb der Serie gibt es auch eine gewisse Entwicklung. Wenn Bosco am Anfang noch als Einzelermittler tätig ist, findet er, wie Sebastian ja schon ausgeführt hat, im Laufe der Serie Freunde und es entwickelt sich eher auch hier eine Bandenstruktur. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema unseres Podcasts, Honey und Nanny, beziehungsweise The Twins at St. Clair's.
Wir haben die 75 Jahre Sonderausgabe als E-Book uns besorgt, haben das deutsche Buch allerdings nicht auch noch gelesen, denn zumindest ich finde es unglaublich schwierig, mir von einem Thema zwei sehr ähnliche Bücher durchzulesen und dann genau zu wissen, welche Information kam von wo. Was mich bei der Serie Honey und Nanny, die ich aus meiner Kindheit nicht kenne, aber immer wundert, ist, dass letztes Jahr es ja einen Neustart der Hörspielreihe gab mit ähnlichen Folgen wie das, was Enid Blyton hier in dem Buch beschrieben hat und das ganze 80 Jahre, nachdem sie die Serie erdacht hat. Die Serie ist also heute immer noch hochaktuell.
Ich glaube, das deutsche Buch müssen wir uns auch nicht angucken. Ich habe jedenfalls, weil ich die Hörspieladaption noch sehr gut im Ohr habe, die habe ich als Kind wirklich rauf und runter gehört, teilweise beim Lesen des englischen Buchs die Dialoge im Ohr gehabt, weil die so eins zu eins übernommen waren, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Buchvorlage, von denen die Hörspiele wahrscheinlich stammen und nicht aus dem englischen Original, dass die deutsche Übersetzung des Buches also da groß sich unterschieden hätte von dem englischen Buch. Die speziellen Fakten. Das englische Originalbuch The Twins at St. Clair's stammt tatsächlich schon aus dem Jahr 1941. Die deutsche Übersetzung erschien dann in den 60er Jahren und die Hörspielumsetzungen von Europa haben in den 70ern gestartet. Offensichtlich ist das ein Thema, das man wirklich zu jeder Zeit nochmal neu erzählen kann. Es gab ja dann auch in den 80er Jahren nochmal eine Neuauflage von Europa als Hörspiele. Und wie du gesagt hast, jetzt gibt es schon wieder eine neue Serie mit neuen Sprechern, die im Grunde auch wieder die gleichen Geschichten erzählen. Die Storys scheinen also wirklich zeitlos zu sein. Auf dem Cover der Jubiläumsausgabe sehen wir im Comic-Stil zwei mehr oder weniger gespiegelte Mädchen, das sollen wahrscheinlich Honey und Nanny sein. Mich hat dieses Cover überhaupt nicht angesprochen, dieser Stil sagt mir einfach gar nicht zu. Ich habe aber im Internet ein Cover von, glaube ich, einer Originalausgabe gesehen. Das mutete zwar ziemlich altertümlich an, aber es hat mir deutlich besser gefallen. Das war so ein Aquarellstil und man sieht auf dem Cover ein Lacrosse-Match. Die Mädchen sind gekleidet in rote bzw. grüne Trägerröcke mit weißen Blusen drunter. Die Lacrosse-Schläger sind etwas gewöhnungsbedürftig gezeichnet. Ich glaube, so sehen die nicht in Wirklichkeit aus, aber ich habe davon auch nicht wirklich Ahnung. Ganz fancy fand ich auch noch die Schienbeinschoner, die die Mädchen alle tragen. Das sieht aus wie so ein Eishockeytorwart. Im Klappentext erfahren wir, dass die Zwillinge Pat und Isabel auf das Internat St. Clair's gehen wollen und sie davon überhaupt nichts wissen wollen. Diese Schule ist für sie komplett unter ihrer Würde und sie sind entschlossen, sich da total unausstehlich zu benehmen und sich komplett zu verweigern. Im Verlauf der Erzählung merken sie aber, dass sie sich damit eigentlich nur ins eigene Fleisch schneiden und sie schließen irgendwann Freundschaften und dann wird es einfach um Streiche und das Internatsleben gehen. Der einzige Unterschied ist, dass die Vornamen für die deutsche Übersetzung geändert wurden. Da musste ich immer im Kopf ein bisschen umdenken oder umrechnen, um welche Person es sich denn jetzt handelt. Einfach mal jetzt zur Übersicht. Pat ist Honey, Isabel ist Nanny, Janet ist Jenny und Hillary ist Hilda.
Die Geschichte beginnt mit vier Mädchen. Patricia und Isabel sind bei ihren Freundinnen, Mary und Frances. Sie haben dort zwei Wochen Ferien verlebt und morgen geht's zurück in die Heimat. Pat und Isabel sind 14,5 Jahre, die anderen wohl auch. Im Moment steht ein großer Wechsel in ihrem Leben an, denn sie müssen eine neue, eine weiterführende Schule besuchen. Dummerweise ist es aber so, dass die vier wohl nicht auf dieselbe Schule gehen werden. Die Freundinnen gehen nach Ringmir, ein elitäres Internat. Sie bekommen ein Doppelzimmer für sich alleine und auch das Essen dort soll sehr gut sein. Pat und Isabel aber müssen nach St. Clairs. Und sie sagen recht despektierlich, da kann ja jeder hin. Außerdem gäbe es da sozusagen Schlafsäle von 6 bis 8 Mädchen. Und das ist für alle am schlimmsten, sie müssen wieder ganz unten anfangen. Auf ihrer letzten Schule Red Roofs waren sie, man könnte sagen, Leader of the Pack. Sie waren ganz oben. Alle 9 Mädchen wollten so sein wie Pat, Isabel und die anderen. Außerdem war Pat auch noch Captain des Hockeyteams, Isabel vom Tennisteams. Also sie waren wirklich jemand und in der neuen Schule würden sie wieder ganz unten anfangen. Sie wären also Nobodies. Die vier diskutieren dann ein klein wenig hin und her und Pat und Isabel versprechen, sie wollen alles versuchen, ihre Eltern umzustimmen. Und als sie am nächsten Tag dann wieder zu Hause sind, versuchen sie das auch, aber das klappt nicht. Die Eltern sind der Meinung, die zwei müssen nach St. Clair, denn Pat und Isabel seien in der letzten Zeit sehr hochnäsig geworden. Das können die beiden so gar nicht nachvollziehen. Sie quengeln weiter, aber die Eltern lassen sich nicht erweichen. Sie sind der Meinung, es ist gut für ihre Kinder, wenn sie es jetzt in Zukunft mal ganz besonders schwer haben. Gut, sie sind die Erziehungsberechtigten, das ist ihre Entscheidung. Ich halte es da aber eher mit dem Kunsterzieher Lattmann aus TKKG Spion auf der Flucht, der nämlich über seinen Nachbar Dröselhoff sagt, der sei viel zu streng mit seiner Stieftochter. So sehe ich das hier auch. Die Entscheidung ist gefallen und die beiden Mädchen ziehen sich wütend zurück. Ihnen ist klar, ihnen wird es auf St. Clair nicht gefallen. Aber das, was sie befürchten, werden sie nicht eintreten lassen. Sie werden frei wiedergegeben. We're gonna be someone. Dann fällt noch der nette Satz, dass Pat meint, wir können ja nichts dafür, dass wir in fast allem sehr gut sind, außerdem hübsch und amüsant. Die Kinder haben ein sehr hohes Selbstbewusstsein, das fast schon an Arroganz grenzt. Aber ich find's gut. Mir gefällt so eine Einstellung.
Die Schulnamen sind hier in der deutschen Übersetzung auch andere geworden. Red Roofs, keine Ahnung, wie man von da auf Neuburg kommt. Ringmir ist erstaunlicherweise gleich geblieben, also die Elite-Schule, wo Mary und Francis hingehen wollen. Und St. Clairs wird natürlich im Deutschen zu Lindenhof. Alles, was mit diesem Schulsystem zu tun hat, verwirrt mich jedes Mal komplett. Das ist aber in jedem Enid-Blyton-Buch so. Dass man mit 14 oder 14,5 die Schule wechselt, ist zumindest heutzutage im englischen Schulsystem nicht mehr der Fall. Ich weiß natürlich nicht, wie das in den 40ern zu Enid Blytons Zeiten gewesen ist. Interessanterweise, warum auch immer, ist in der deutschen Übersetzung auch das Alter von Honey und Nanny herabgesetzt worden. Im Hörspiel sagen sie nämlich, es ist ja eine Schande, dass unsere alte Schule die Mädchen nur bis 12 behält. Gerade hier habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, warum da nicht die 14 beibehalten wurde. Das hätte in Deutschland in den 60ern doch tatsächlich noch gepasst, dass man mit 14 die Volksschule abgeschlossen hat und von da aus dann möglicherweise auf eine weiterführende Schule geht. Außerdem hat Lindenhof offensichtlich 6 Schuljahre. Und trotzdem fällt irgendwo in der Diskussion mit den Eltern der Satz, ja, es wird euch schon ganz gut tun, jetzt mal wieder ganz unten anzufangen, nachdem ihr ja schon Schulsprecherin auf eurer alten Schule wart. Und mit 14 jetzt wieder unten anzufangen, wenn die Top-Girls schon 18 sind. Moment, wenn man mit 14 anfängt und 6 Schuljahre hat, dass man dann mit 18 in der Abschlussklasse ist, das passt doch jetzt auch schon wieder nicht so ganz zusammen. Also alles, was hier mit Schulsystem oder Schulkarriere zu tun hat, ist sehr merkwürdig. Wann jetzt genau ein Schuljahr wechselt oder ob man sitzen bleiben kann oder Teile der Schule steigen auf oder andere werden zurückgestuft. Außerdem habe ich auch nicht so ganz verstanden, dass Pat und Isabel jetzt anscheinend in eine schon bestehende Klassengemeinschaft dazukommen. In meinem Verständnis schließt man ein Schuljahr ab und kann dann im nächsten Schuljahr in eine weiterführende Schule gehen. Warum hier offenbar mitten im Schuljahr ein Schulwechsel stattfindet, erschließt sich mir nicht. Zumindest nicht unter der Prämisse, ja, wir müssen unsere alte Schule jetzt verlassen, weil länger können wir da nicht mehr bleiben. Warum haben sie dieses Schuljahr dann nicht da abgeschlossen und zum nächsten Schuljahr gewechselt? Also, wie gesagt, alles, was mit dem Schulsystem zu tun hat, verwirrt mich hier hochgradig. Pat und Isabel werden jedenfalls St. Clairs zum Winterterm besuchen. Das Winterterm startet wohl im September und geht bis Weihnachten. Klingt für mich jetzt dann doch wieder wie Schuljahresbeginn. Aber was weiß ich, möglicherweise war es in England in den 40ern auch noch so, wie es bei uns bis in die 60er war, dass das Schuljahr an Ostern beginnt. Und dann kommt man natürlich im September in eine schon bestehende Klassengemeinschaft. Wie in englischen Internatsgeschichten offensichtlich üblich, geht es jetzt erstmal zum Schulzug. Das scheint ein Thing zu sein, das ich mir in Deutschland gar nicht so vorstellen kann. Aber ich meine, es gibt ja auch bei Harry Potter den Hogwarts Express oder auch bei Dolly. Ich finde hier sowieso ziemlich viele Parallelen zu dieser anderen Internatsgeschichte von Enid Blyton, Mallory Towers im Original. Jedenfalls bringt die Mutter die Zwillinge jetzt nach London zum Bahnhof und von dort aus startet der Schulzug nach St. Clairs. Ich finde es ja immer noch merkwürdig, dass man, egal wo man wohnt, offenbar dann nach London fahren muss, um diesen Schulzug zu erreichen. Ich kann mir vorstellen, im Zweifel könnte es vom Wohnort zur Schule kürzer sein als bis nach London. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wo die O'Sullivans eigentlich wohnen. Auf jeden Fall treffen sie auf dem Bahnsteig jetzt auf ihre neue Klassenlehrerin, Miss Roberts. Die sieht auf den ersten Blick ganz nett aus, aber schon auch streng und so, als ob mit ihr nicht gut Kirschen essen wäre. Man fährt also jetzt mit dem Zug und von dem Bahnhof aus mit dem Bus weiter nach St. Clairs. Offensichtlich haben die Zwillinge auf der Bahnfahrt aber noch keine richtigen Kontakte zu ihren neuen Mitschülerinnen geknüpft. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass sie sich halt so hochnäsig verhalten, so nach dem Motto, ach, diese Schule ist ja sowieso unter unserer Würde. Und hier als Nobodies anfangen, wo wir doch auf Red Roofs schon Schulsprecherinnen waren, ach, mit denen müssen wir uns gar nicht abgeben. Der erste Blick auf ihr Schulgebäude ist dann auch so, dass er erstmal einen Heimwehanfall nach Red Roofs auslöst. Es ist ja nicht halb so toll hier. Aber zumindest haben die Zwillinge ja einander, wenn die anderen Mädchen ihnen schon die kalte Schulter zeigen. Was aber wohl einfach nur auf ihre arrogante Art zurückzuführen ist. So nach dem Motto, die wollen mit uns nichts zu tun haben, dann müssen wir mit denen auch nichts zu tun haben wollen. In St. Clairs angekommen wird jetzt erstmal die neue Schule erkundet. Der Schlafsaal hat tatsächlich 8 gleiche weiße Betten, die allerdings mit Vorhängen voneinander getrennt werden können. So viel also zu Privatsphäre. Die unteren Klassen haben nicht so wie die oberen Klassen eigene Studierzimmer, so wie ja auch Mary und Frances jetzt in ihrer neuen Schule haben werden, sondern die unteren Klassen haben einen Gemeinschaftsraum. Da gibt es ein Radio, einen Plattenspieler und ganz viele Bücher. Außerdem gibt es dann noch Musikzimmer, einen Zeichensaal, die große Turnhalle und ein Labor. Das fand ich auch noch ganz bemerkenswert. Und die Lehrerinnen haben eigene Gemeinschaftsräume und eigene Schlafzimmer. Die Zwillinge werden jetzt der Hausmutter vorgestellt und die erklärt ihnen, sie müssten auf jeden Fall auf ihre Sachen aufpassen. Und es gibt hier in St. Clairs keine Hausmädchen, die sich um die Wäsche kümmern oder so. Falls irgendwas kaputt geht, müssen die Zwillinge ihre Sachen auch selbst flicken. Was ihnen natürlich auch schon wieder gegen Strich geht. Solche niederen Arbeiten sind sie einfach nicht gewöhnt. Und Pat ist dann schon wieder ganz auf Krawall gebürstet und hat nicht übel Lust, ihre Klamotten so zu zerreißen, dass man sie gar nicht mehr zusammennähen kann. Die Zwillinge werden dann auch noch der Direktorin vorgestellt. Und hier sehe ich jetzt schon wieder eine Parallele zu der Dolly-Serie. Da werden die neuen Schülerinnen nämlich in jedem Schuljahr zur Direktorin begleitet und die hält eine staatstragende Rede, dass in der Schule sehr viele Möglichkeiten liegen, aber dass die neuen Schülerinnen sich halt auch bemühen müssen, der Schule so viel wie möglich zurückzugeben. Also hier werden Werte vermittelt, dass diese Schule eine sehr gute Vorbereitung fürs Leben ist. Ganz so dezidiert wird diese Rede hier von Miss Theobald, der Direktorin, nicht gehalten, aber ich kann die Handschrift schon durchschimmern sehen. Ich glaube, die Idee von Enid Blyton war hier dieselbe. Pat und Isabel sind von der Direktorin auch ziemlich beeindruckt. Also da sind sie doch recht kleinlaut und wagen nicht groß aufzumucken. Aber die Direktorin hat, nachdem die beiden gegangen sind, schon den Eindruck, die sind ein bisschen komisch. Man könnte fast meinen, die wollen gar nicht hier sein. Naja, aber vielleicht sind sie nur schüchtern oder vielleicht haben sie auch Heimweh. Aber wie uns der Zähler wissen lässt, und das habe ich auch vom Hörspiel noch genau im Ohr, die Zwillinge sind weder schüchtern noch haben sie Heimweh. Sie haben einfach nur beschlossen, alles schrecklich zu finden.
Was mich hier im englischen Buch ein wenig verwirrt hat, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach keine Internate kenne, sind die Ausdrücke Matron und Headmistress. Wir haben ja schon Hausmutter und Direktorin. Mir war am Anfang nie so ganz klar, wo da jetzt der Unterschied ist. Ist das sowas wie im Krankenhaus kaufmännischer Direktor und medizinischer Direktor? Ist die Matron so eine Art Hausmeisterin?
Ich ziehe mein Wissen jetzt auch eher wieder aus den Dolly-Büchern, wo die Hausmutter eine größere Rolle spielt, als, soweit ich mich erinnere, bei Hanni und Nanni. Ich würde mal sagen, Hausmutter trifft es eigentlich schon ganz gut. Sie hat die Krankenstation unter sich, entscheidet, ob Schülerinnen irgendwie schuluntauglich sind und ins Bett gehören. Außerdem hat sie wohl auch die Oberaufsicht übers Personal, also Gärtner, Köche, Hausmädchen, sowas denn existiert. Und die Headmistress, die Direktorin, ist halt die Leitung für alle schulischen Belange, also die Oberaufsicht über die Lehrerinnen.
Im nächsten Kapitel sind die ersten zwei Drittel, man könnte sagen, eine Art Übersicht über Lehrkräfte und Mitschülerinnen. Es ist keine direkte Handlung, also es sind keine Szenen, in denen man dabei ist, sondern es ist im Wesentlichen Pat und Isabel, die miteinander reden und einwerfen, wie sie die eine Schülerin finden oder die andere. Als sie dann über die Lehrerin sprechen, wird es ein klein wenig aktiver. Da bekommen auch die Lehrerinnen ein paar Zeilen, in denen sie etwas sagen dürfen. Mich hat es ein bisschen verwirrt, da alles in derselben Zeitform geschrieben ist. Es war also nicht in dem Sinne eine groß angekündigte Rückblende. Wir lernen, die Zwillinge mögen Miss Roberts und auch Mamsell tritt auf, die Französischlehrerin. Sie ist allerdings sehr streng, aber auch lustig. Und ihr Lieblingswort im englischen Buch ist das französische abominable, abscheulich. Das wird sich wohl, wie im Deutschen das fürchterlich, durch das Buch ziehen. Das letzte Drittel des Kapitels ist dann wieder eine normale Szene. Pat und Isabel sind im Gemeinschaftsraum und lesen. Da kommt ein Mädchen rein und ruft Janet raus. Janet soll ein Feuer anzünden und Toast zubereiten. Und zwar für eins der Mädchen aus den oberen beiden Klassen. Im Englischen Fifth and Sixth Form, also wahrscheinlich 12. und 13. Klässler in der damaligen Zeit. Janet, die ja in einem der vorherigen Kapitel doch recht aufmüpfig war und immer sagt, was sie denkt, reagiert hier aber überhaupt nicht negativ. Sie steht kommentarlos auf, geht mit und tut wohl das, was man ihr aufgetragen hat. Das kann Pat überhaupt nicht verstehen. Die Zwillinge erfahren jetzt, dass das eine Tradition in St. Clairs ist, dass nämlich die jüngste Klasse für die beiden obersten Klassen Dienste verrichten muss. Und Pat ganz kategorisch, das mache ich nie. Und sie stürmt aus dem Gemeinschaftsraum raus. Isabel folgt ihr. Die anderen Mädchen aus der jüngsten Klasse reden über die Zwillinge, finden sie sehr hochnäsig. Es würde ihnen nicht wehtun, wenn sie sich an diese Tradition halten würden. Freundinnen haben Pat und Isabel noch keine gefunden, obwohl schon einige Wochen ins Land gegangen sind. Das liegt aber im Wesentlichen an den Zwillingen. Sie haben ja beschlossen, dass es ihnen in St. Clair nicht gefallen wird.
Ein paar Tage später ist es dann soweit. Belinda, ein Mädchen aus der Oberklasse, schickt nach Pat und Isabel und die reagieren genauso, ja, was kann die schon von uns wollen? Wir sind hier nicht die Dienstboten, wir reagieren einfach nicht. Ihre Klassenkameradinnen aus dem Gemeinschaftsraum reden ihnen gut zu, also das könnt ihr nicht machen, so eine Weigerung, das bringt euch einfach einen riesen Ärger ein. Außerdem wisst ihr doch gar nicht, was Belinda von euch will. Vielleicht sie ist Lacrosse-Team-Captain, vielleicht will sie euch für ein Spiel aufstellen. Ihr solltet auf jeden Fall mal hingehen und fragen, was sie von euch will. Na gut, widerwillig machen Pat und Isabel das dann. Aber es stellt sich raus, Belinda möchte tatsächlich ihre Schuhe geputzt haben, Feuer angemacht und einen Wasserkessel zum Teekochen aufgestellt haben. Also genau diese Dienstbotenarbeiten, die Pat und Isabel komplett ablehnen, das ist ja völlig unter ihrer Würde. Als sie sich weigern, droht Belinda ihnen dann mit Stadtverbot. Eigentlich dürfen die Schülerinnen nachmittags ins Dorf und machen davon auch gerne und regen Gebrauch, sodass ein Stadtverbot wohl eine relativ harte Strafe für sie bedeutet. Und Pat sieht das überhaupt nicht ein, eskaliert das Ganze sogar bis zur Schulsprecherin, marschiert also zu Winifred, der Schulsprecherin, beschwert sich: Hallo, hier, Belinda will, dass ich ihre Schuhe putze, sehe ich überhaupt nicht ein. Und wenn ich das nicht mache, dann droht mir den Stadtgang zu verbieten, darf die das überhaupt? Winifred ist komplett perplex, sagt, ja, das sind nun mal hier die Regeln, fügt euch gefälligst. Es wird euch auch nicht schaden, das ist hier seit Jahren so Tradition. Also kommt Pat da mit ihrem Dickkopf auch nicht weiter. Isabel ist mittlerweile der Meinung, na gut, okay, wenn das hier so ist und das alle so machen, sollten wir uns dem vielleicht wirklich fügen. Sie ist also mittlerweile so weit, dass sie es zumindest versuchen will, aber Pat ist immer noch komplett dickköpfig und lässt ihre Schwester einfach stehen. Isabel steht jetzt vor dem Problem, wie sie die matschigen Schuhe von Belinda denn überhaupt sauber kriegt. Sie hat sowas noch nie gemacht, war ja bisher unter ihrer Würde. In Red Roofs hatten sie für sowas Personal. Und da kommt Kathleen um die Ecke. Das ist eine Mitschülerin, die die Zwillinge bisher auch nicht wirklich wahrgenommen haben, obwohl das die einzige ist, die sich anscheinend darum bemüht hat, Freundschaft zu schließen mit den Zwillingen. Kathleen ist zwar schon länger in St. Clairs, aber sie scheint auch noch keine Freundin gefunden zu haben. Sie biedert sich immer an und bietet jetzt auch an, Isabel bei den Aufträgen, die Belinda für sie hatte, zu unterstützen. Das nimmt Isabel auch gerne an, findet aber für sich, dass Kathleen die ganze Zeit nur belangloses Zeug daherredet und irgendwie kann sie die Unterstützung gar nicht schätzen. Also es fühlt sich irgendwie so an, als ob sie Kathleen nur ausnutzen würde. Nachdem die Arbeiten von Belinda jetzt erledigt sind, treffen sich Pat und Isabel wieder. Pat verachtet ihre Schwester praktisch dafür, dass sie eingeknickt ist und jetzt diese Dienstbotengänge doch erledigen will. Aber Isabel hat auch noch eine Idee gehabt, so nach dem Motto, das Stadtverbot, das Belinda dir erteilt hat, das können wir umgehen. Wir sind schließlich Zwillinge, keiner hier kann uns hier auseinanderhalten. Geh einfach in die Stadt und wir sagen, ich war's. Weil ich habe ja jetzt hier meine Pflichten erledigt, ich darf ja weiterhin in die Stadt gehen. Das wird beschlossen, aber das fällt den Zwillingen ein paar Tage später dann auch wieder auf die Füße. Pat ist nämlich gerade in der Stadt, als jemand in den Gemeinschaftsraum kommt und Pat zu Belinda ruft. Isabel ist da, sie denkt sich, na gut, ich muss jetzt so tun, als wäre ich Pat. Aber Belinda weiß doch schon, dass Pat keine von ihren Arbeiten übernehmen will. Was will die denn von ihr? Warum schickt die nach Pat und nicht nach Isabel, wenn sie irgendwas erledigt haben will? Es stellt sich allerdings raus, dass Belinda, der Lacrosse-Team-Captain, Pat in den letzten Tagen beim Training beobachtet hat. Und obwohl die Zwillinge ja auch am Anfang ganz hochnäsig waren, Lacrosse, was ist das für eine blöde Sportart? Wir wollen doch lieber Hockey und Tennis, was wir aus Red Roof kennen, spielen. Haben sie sich wohl doch ganz gut in dieses Spiel reingefuchst. Pat scheint sich ganz gut angestellt zu haben. Belinda will sie jedenfalls für das Spiel am nächsten Wochenende in ihre Mannschaft aufnehmen. Isabel stammelt ein Dankeschön und wartet jetzt sehnsüchtig darauf, dass die echte Pat tatsächlich aus der Stadt zurückkommt, um ihr diese gute Neuigkeit zu überbringen. Und Pat freut sich zwar auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite fühlt sich halt komplett mies, weil sie das Gefühl hat, dass sie diese Auszeichnung ja überhaupt gar nicht verdient hat. Und so kann sie das nicht stehen lassen. Sie geht also jetzt zu Belinda und will ihr beichten, dass sie sie praktisch an der Nase rumgeführt hat, wohl wissend, dass sie nach dieser Beichte ihr Spiel an diesem Wochenende dann wohl vergessen kann. Aber Belinda ist so verständnisvoll, dass sie es Pat hoch anerkennt, dass sie ihr überhaupt die Wahrheit gesagt hat. Und wenn es um Sport geht, dann geht es halt nur um Sport und die sportlichen Leistungen. Und wie man sich ansonsten neben dem Platz verhält, scheint egal zu sein. Auf jeden Fall darf Pat am Wochenende in diesem Lacrosse-Match spielen. Und sie dankt es Belinda damit, dass sie ein wichtiges Tor macht.
Ich habe mich hier gefragt, weil ja in der Schule alles so ein bisschen auf erzieherische Maßnahme ausgelegt ist, ob Belinda hier vielleicht sogar gewusst hat, dass Pat und Isabel die Rollen getauscht haben und sie durch dieses Angebot, du darfst in der Mannschaft mitspielen, irgendwie die gute Seite aus Pat herauskitzeln wollte.
Das glaube ich jetzt eher nicht. Also ich glaube, Belinda geht es hier wirklich nur um die sportliche Qualifikation. Aber in St. Clairs steht halt die Ehrlichkeit oder das zu seinen Taten stehen an sehr hoher Stelle, sodass sie das wahrscheinlich anerkennt. So nach dem Motto, wenn du zu dem Mist stehst, den du angerichtet hast, dann kannst du hier immer auf Verständnis hoffen.
Im nächsten Kapitel gibt es einen Machtkampf zwischen Mamsell und den Zwillingen, allen voran Honey. Die Schule beginnt und die Zwillinge stellen zu ihrem Erstaunen fest, sie sind doch nicht in allem unter den Besten. Besonders nicht in Französisch, da sind sie eher am Schluss der Klassenleistung. Die Französischlehrerin Mamsell ist außer sich. Sie hält die von Honey und Nani abgegebenen Arbeiten für abominable. Sie ist ziemlich sauer während der Stunde und die anderen Schülerinnen feixen so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand. Sie sind der Meinung, das geschieht den hochnäsigen Zwillingen ganz recht. Honey und Nani kriegen als Aufgabe, den ganzen Test nochmal zu schreiben und ihn nach dem Abendessen Mamsell vorbeizubringen. Honey ist außer sich nach dem Unterricht, denn das würde ihren ganzen Tagesplan durcheinander bringen. Der Tag an sich ist eh schon sehr vollgestopft. Es gibt nach dem Mittagessen Kunstunterricht, dann gibt es abends noch eine Debatte und sie haben einfach keine Zeit, um diesen Test noch einmal zu schreiben. Die einzige Zeit, die bliebe, wäre während des Tees oder während der Zeit, die sie eigentlich in der Stadt im Kino verbringen wollten. Und Honey ist nicht bereit, auch nur eins der beiden zu verzichten. Aber sie hat auch einen Ausweg. Denn Mamsell sagt ja nach dem Abendessen. Aber sie sagte nicht, wie schnell nach dem Abendessen. Natürlich ist beiden klar, dass damit gemeint war, nicht nachts um 12, aber genau das ist Hannis Plan. Sie meint nämlich, wir gehen in die Stadt, ins Kino, da habe ich mich schon lange drauf gefreut, wir wollen uns diesen Naturfilm anschauen, wir haben die Karten schon und das tun sie dann auch. Das Abendessen ist vorbei und sie gehen nicht zu Mamsell, sondern irgendwann kommt 9 Uhr und das ist die Zeit im Internat für die niedrigen Klassen ins Bett zu gehen. Um 9 Uhr wird dann auch das Licht ausgemacht, normalerweise macht das eine Lehrerin, in diesem Fall wäre es Frau Roberts, die muss aber noch irgendwas erledigen, kommt eine Stunde später und deswegen hat Hillary diese Aufgabe. Und sie scheucht die anderen in ihrem Schlafraum hin und her, damit die sich endlich beeilen, weil wenn um 9 nicht das Licht ausgeht und das merkt eine von den Lehrerinnen, dann kriegt Hillary einen auf den Deckel und da hat sie verständlicherweise keine Lust drauf. Die Zwillinge warten jetzt sehnsüchtig, bis die anderen eingeschlafen sind, denn dann schleichen die beiden runter in den Gemeinschaftsraum. Sie brauchen ja Licht zum Schreiben. Mühsam korrigieren sie die Arbeit und hoffen, dass sie jetzt keine 15, sondern vielleicht nur noch 5 Fehler haben. Dann ist aber die Frage, wie geben wir es Mamsell? Sie machen sich auf in den Lehrertrakt und horchen mal an allen Türen. Mir war jetzt hier nicht klar, ob sie wissen, wo Mamsells Zimmer ist oder ob sie das jetzt erst herausfinden wollen. Auch nicht ganz klar war mir, ob Honey und Annie nicht drüber nachgedacht haben, dass, wenn man um 9 im Bett liegen soll, man nicht um 10 über den Flur schleichen darf, dass alleine das dann schon ein Problem geben könnte. Sie hören in einem Klassenraum Mamsells Stimme, klopfen, gehen rein und kriegen einen riesigen Schreck. Denn wer steht neben der Französischlehrerin? Frau Theobald, die Schuldirektorin. Und jetzt verlässt auch Honey so ein bisschen den Mut. Zwar erklärt sie noch, dass sie hier jetzt die Arbeiten vorbeibringen und dann fallen die beiden Lehrerinnen aus allen Wolken. Denn natürlich hat Mamsell das anders gemeint. Frau Theobald ist, ich will nicht sagen außer sich, aber schon sehr verärgert und bestellt die beiden für den nächsten Vormittag Punkt 10 Uhr für ein 15-minütiges Gespräch in ihr Büro. Dann schickt sie die Kinder zurück aufs Zimmer. Mamsell hat die Französischarbeiten nicht angenommen. Und als die Zwillinge so im Bett liegen, kommt ihnen der ganze Plan, der eigentlich auf Hannis Mist gewachsen ist, denn Nanni wollte im Internat bleiben und eben nicht ins Kino gehen. Der Plan kommt ihnen also gar nicht mehr so genial vor. Und sie fragen sich, was denn morgen nun mit ihnen geschehen wird.
Am nächsten Morgen tauchen die Zwillinge also zu der Unterredung bei der Direktorin auf und schütten ihr Herz aus, dass sie Mamsell anscheinend ja überhaupt nichts recht machen können. An ihrer alten Schule waren sie immer im Top-Bereich an der Spitze aller Leistungs- Nachweise und hier kriegen sie irgendwie kein Bein auf den Boden. Und deshalb rebellieren sie einfach gegen Mamsell. Die Direktorin hat hier eine sehr pragmatische Lösung. Wenn es nur darum geht, dass Mamsell mit ihren Leistungen nicht zufrieden ist, dann brauchen sie eben Nachhilfe. Also ist die Strafe in Anführungszeichen jetzt, dass sie jeden Tag eine halbe Stunde Nachhilfe bei Mamsell nehmen. Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Es ist, wie gesagt, eine Strafe. Und auf der anderen Seite können sie jetzt natürlich auch ihre Französischleistungen verbessern und damit vielleicht die Grundlage für diese Fehde aus der Welt schaffen. Pat und Isabel sind verständlicherweise wenig begeistert von dieser Strafe, aber auf der anderen Seite doch erleichtert, dass ihre Eltern keine Mitteilung kriegen darüber, dass sie sich hier unmöglich benommen haben. Dann wendet sich die Geschichte einer anderen Lehrerin zu, nämlich Miss Kennedy. Die ist nämlich im Gegensatz zu Mamsell sehr unsicher. Sie wird mit keiner Klasse richtig fertig. Sie fühlt sich selbst schon als Versagerin, weil sie sich nicht richtig durchsetzen kann. Aber sie macht hier auch nur Vertretung. Eigentlich wäre eine Miss Lewis für den Geschichtsunterricht zuständig. Die ist aber schwer erkrankt und Miss Kennedy, eine Freundin von Miss Lewis, hat jetzt die Vertretung übernommen. Jetzt wird geschildert, dass Janet, die ja der Spaßvogel der Klasse ist, ihre Scherzartikelsammlung gerne an Miss Kennedy ausprobiert und die dem Ganzen wenig entgegenzusetzen hat. Außerdem wird dann auch noch ein Streich in Anführungszeichen beschrieben, dass die ganze Klasse auf Kommando ihre Geschichtsbücher auf den Boden fallen lässt, dass es einen enormen Knall gibt, Miss Kennedy sich zu Tode erschreckt und sogar Miss Roberts aus der Nachbarklasse vorbeiguckt, was denn das für ein Riesenlärm war. Miss Kennedy ist also einfach das ideale Opfer für in Anführungszeichen lustige Streiche. Und Janet hat jetzt auch schon einen neuen Plan. Sie hat nämlich von ihren Brüdern, die mindestens genauso große Unruhestifter sind wie sie, ein Paket bekommen, wo Feuerwerkskörper drin sind. Und damit plant sie jetzt einen Streich gegen Miss Kennedy.
Miss Roberts hat die Klasse und allen voran Janet ernsthaft ermahnt, keine weiteren Streiche gegen Miss Kennedy durchzuführen. Allerdings hört natürlich keiner auf sie und die Sache mit den Feuerwerkskörpern rollt an. Miss Roberts weiß wohl nicht direkt, dass Janet so ein Paket bekommen hat, aber sie ist die Klassenlehrerin von Honey, Nanny, Hillary, Janet und wie sie alle heißen, hat sie wohl eine Vermutung, dass da was im Busch ist. Auf jeden Fall, im Geschichtsunterricht wirft Janet dann eine Handvoll von diesen Feuerwerkskörpern in das Feuer. Sie sitzt nämlich direkt neben dem Kamin. Der ist mit Kohle beheizt. Klar, wir sind in den 1940ern und die Schule muss natürlich beheizt werden. Nach ein paar Sekunden fängt es an zu zischen, dann explodiert alles. Die Mädchen versuchen krampfhaft ein Lachen zu unterdrücken, denn sie finden das alles furchtbar witzig. Miss Kennedy erschrickt sich aber, sie wird ängstlich, sie schaut ins Feuer und immer mehr von diesen Feuerwerkskörpern gehen hoch. Funken sprühen durch die Gegend. Janet gibt sich ganz heroisch, sie schlägt die Funken nieder, tut alles sehr übertrieben und auch das führt zu weiteren Heiterkeitsausbrüchen, die nur mit Mühe zurückgehalten werden können. Und irgendwann merkt Miss Kennedy, sie wird hier veräppelt. Jetzt hat sie aber die Nase voll, sie beendet die Stunde, sie stürmt aus der Klasse und sie hat vor, zu kündigen. Das sagt sie den Mädchen aber nicht. Während Miss Kennedy also jetzt draußen herumirrt und versucht, ihre Wut und ihre Angst in den Griff zu kriegen und erst dann zu Miss Theobald zu gehen, bleiben die Mädchen allein im Klassenzimmer zurück und jetzt fangen sie alle an zu lachen. Miss Kennedy hat über eins der Hausmädchen Miss Roberts eine Nachricht zukommen lassen, dass sie sich nicht wohlfühlt und das macht Miss Roberts misstrauisch. Sie geht runter in die Klasse und sieht die Mädchen, die ganz angestrengt in ihre Geschichtsbücher starren. Miss Roberts will wissen, was los ist, aber niemand antwortet. Und da gehen die letzten Feuerwerkskörper mit einem riesigen Knall hoch. Rauch und Ruß drängt aus dem Kamin, der ganze Boden wird dreckig und irgendwie kriegen es jetzt alle mit der Angst zu tun. Vielleicht herrscht hier jetzt sogar Brandgefahr. Miss Roberts versteht natürlich sofort, was Sache ist. Sie sagt nur noch, ich will wissen, wer es war. Diejenige soll ins Lehrerzimmer kommen. Dann geht sie. Janet steht danach auf und will sich stellen. Aber Pat und Isabel meinen, wir kommen mit. Wir haben das Paket ja genauso toll gefunden wie du. Wir lassen dich da nicht alleine hin. Auch die anderen der Klasse kommen mit und so geht die gesamte Klasse ins Lehrerzimmer und sagt, wir waren es zusammen. Das lässt Miss Roberts aber nicht gelten und schlussendlich gesteht Janet, dass sie die Rädelsführerin gewesen ist. Und dann kommt eine Strafe für die Mädchen. Sie sollen sich zum einen bei Miss Kennedy entschuldigen und zum anderen sollen sie den verschmutzten Klassensaal säubern. Eine Strafe sehe ich darin nicht, denn natürlich muss man die Folgen eines Streichs wegmachen. Eine Strafe wäre, wenn sie darüber hinaus irgendetwas machen müssten oder nicht dürften. Aber Miss Roberts meint, ihr müsst dafür eure Freizeit opfern und das scheint für sie schon Strafe genug zu sein. Das hat mich ein bisschen an die Neufassung von Honey Nanny 2026 erinnert, wo ja die Standardstrafe, egal was die Mädchen machen, das Ausmisten des Schafstalls zu sein scheint. Zumindest nach den wenigen Folgen, die ich bis jetzt gehört habe. Miss Kennedy freut sich auf jeden Fall über die Entschuldigung, die jetzt nach und nach von allen ihren Schülerinnen eintrudeln. Sie weiß nicht, dass da Miss Roberts dahinter steckt. Sie meint, die Mädchen hätten selber eingesehen, dass sie Mist gebaut hätten. Und jetzt ist sie froh, dass sie ihre Kündigung noch nicht eingereicht hat. Denn wenn sie kündigt, müsste sie ja sagen, warum. Und dann würde sie ja diese lieben, netten Mädchen in die Bredouille bringen, wenn sie sagt, dass man ihr Streiche gespielt hätte. Das möchte sie natürlich überhaupt nicht. Ein Gutes für Pat und Isabel hat die ganze Sache. Denn dadurch, dass sie mit Janet als allererste gehen wollten und die Schuld auf sich nehmen wollten, sind sie jetzt fast schon in der Klassengemeinschaft angekommen. Man hält sie jetzt nicht mehr für so hochnäsig und unsympathisch. Meine Einschätzung der Klasse bis jetzt, es ist ein Sauhaufen. Bettger und Drechsel aus der 9a von TKKG könnten hier wohl auch noch was lernen.
Diese Befürchtung scheint Enid Blyton auch selbst gehabt zu haben, denn sie schreibt tatsächlich irgendwo, das waren alles gar keine bösen Absichten oder die Mädchen sind gar nicht im Inneren verdorben, sondern sie halten das einfach alles nur für lustige Streiche. Das ist jetzt allerdings auch nur eine Aussage, die sich irgendwie durch die Handlungen nicht mit Inhalt füllen lässt. Aber anscheinend wollte Enid Blyton dieser Perzeption, dass die Mädels im Inneren einfach gemein und böse sind, entgegenwirken. Pat und Isabel haben sich mittlerweile so halbwegs integriert, aber irgendwie strugglen sie immer noch mit ihrem Nobody-Image. Das zieht sich irgendwie durch das ganze Buch durch, dass es immer mal wieder erwähnt wird. Jetzt steht allerdings das nächste Highlight des Schuljahrs an. Janet hat Geburtstag. Janet ist sehr beliebt, deshalb will jeder ihr was schenken. Allerdings ergibt sich hier sowohl bei Isabel als auch bei Hillary ein Problem. Bei beiden ist nämlich Geld verschwunden, sodass sie jetzt gar nicht ein vernünftiges Geburtstagsgeschenk für Janet kaufen können. Sie behelfen sich aber, indem sie sich entweder bei ihren Klassenkameradinnen was pumpen oder Janet halt einfach die Kekse, die noch vorhanden sind, als Geschenk überreichen. Es sind allerdings auch einige großartige Geschenke dabei. Von Kathleen zum Beispiel kriegt Janet eine goldene Brosche, sogar mit Namensgravur. Und von ihren Eltern hat sie einen großen Fresskorb geschickt bekommen. Beim Anblick dessen hat Pat die Idee, damit können wir doch eine Mitternachtsparty veranstalten. Das haben wir in unserer alten Schule auch immer gemacht. Das war immer ein großer Spaß. So riesig dieser Fresskorb ist für die ganze Klasse, wird es trotzdem nicht reichen. Also wird beschlossen, jeder bringt irgendwie was mit. Und dann gibt es ein großes Buffet während ihrer Mitternachtsparty. Der Proviant wird in einem Schrank auf dem Flur versteckt. Offenbar irgendwie so ein alter Putzschrank. Und alle Mädchen hoffen, dass nicht gerade heute die Hausmutter mit dem Frühjahrsputz anfangen will und ihre Vorräte somit unentdeckt bleiben. Anscheinend haben die Mädchen auch keinen eigenen Wecker. Jedenfalls, um die Mitternachtsparty pünktlich starten zu können, bleiben sie jetzt in Schichten wach. Vielleicht fürchten sie auch, wenn sie einen Wecker um Mitternacht rappeln lassen, dass das die ganze Schule aufweckt. So oder so, um Mitternacht schlüpfen sie aus den Betten, holen ihre Vorräte aus dem Schrank. Kathleen hat zum Beispiel einen wahnsinnigen Kuchen mit Mandelüberzug, muss was ganz Tolles sein, gestiftet. Und sie schmausen jetzt und haben jetzt eine wunderbare Mitternachtsparty im Schlafsaal von Janet. Der Rest der Klasse ist auch in diesen Schlafsaal gekommen, um die Party zu feiern. Höhepunkt ist dann der Clownstanz von Doris. Im Hörspiel wird das jetzt Nanny zugewiesen, ist aber auch egal, damit kann man sich eine Sprecherin sparen. Wichtig ist, dass dieser Clownstanz eben aus total verrückten Bewegungen und Hopsern besteht. Und am Ende stolpert die Tänzerin und schmeißt auch noch einen Tisch um. Es gibt ein riesiges Gepolter. Alle erschrecken sich zu Tode und fürchten natürlich, dass jetzt eine Lehrerin nachschauen kommt. Räumen schnell in Panik möglichst alle Spuren der Mitternachtsparty beiseite, springen in die Betten und halten den Atem an, ob jetzt tatsächlich jemand kommt. Miss Kennedy öffnet die Tür. Sie hat offensichtlich in dieser Nacht Aufsicht. Sie macht aber nicht das Licht an. Trotzdem kommt sie nicht umhin zu sehen, dass zwei Flaschen noch mitten im Weg stehen, aus dem der ganze Boden voll gekrümelt ist. Aber sie flüstert nur mit Hillary, ich habe hier Geräusche gehört. Kannst du dir vorstellen, worum es geht? Und Hillary tut ganz verschlafen, boah, vielleicht Mäuse. Aber Miss Kennedy zwinkert vielsagend, guckt auf die Flaschen und die Krümel, nickt und sagt, ja, ja, das werden bestimmt Mäuse gewesen sein. Aber ihr solltet gucken, dass hier die Spuren beseitigt werden, bevor die Hausmutter morgen zum Wecken kommt. Es ist also klar, Miss Kennedy hat die Lage gecheckt, aber sie wird nichts sagen. Und ab diesem Zeitpunkt hat Miss Kennedy jetzt bei der Klasse natürlich einen Stein im Brett.
Am Wochenende steht für die St. Clairs Mädchen ein wichtiges Lacrosse-Spiel an. Wir wissen ja, dass Belinda Pat ins Team genommen hat, aber mittlerweile ist Isabel, die das Spiel eigentlich nie mochte, noch besser geworden und deswegen hat sie Pat quasi rausgekickt. Die ist aber nicht sauer. In dem heutigen Spiel spielen zwei Schülerinnen aus der jüngsten Klasse mit, neben Isabel auch Kathleen, die im Tor steht. Sie spielen gegen eine Tagesschule aus der Nähe. Die gegnerischen Spielerinnen kommen schon im Laufe des Tages an, kriegen ein Essen und St. Clair hat extra ein besonders schweres Essen gemacht, Würstchen mit Kartoffelbrei und hofft, dass die Spielerinnen sich die Mägen vollschlagen und somit quasi schlechter spielen, als sie eigentlich könnten. Das Spiel wogt hin und her, zum Schluss geht es 5-4 für St. Clair aus und Isabel schießt den Siegtreffer. Das ist der erste Sieg gegen die Tagesschule. Alle freuen sich und es soll Kuchen zur Belohnung geben. Den wollte eigentlich Janet kaufen, aber Janet hat gemerkt, dass in ihrer Geldbörse jetzt plötzlich kein Geld mehr drin ist, obwohl sie doch am Vormittag noch reingeschaut hat. Wir erinnern uns, das ist in einem der früheren Kapitel auch schon so gewesen, dass Mädchen Geld vermisst haben. Kathleen springt ein, sie streckt das Geld vor, Janet kauft Kuchen, alle feiern. Aber einige der Mädchen machen sich schon Gedanken. Geht hier in St. Clair etwa ein Dieb um? Bei der Kombination Geld verschwindet und Kathleen hat viel Geld, liegt für den Leser natürlich die Vermutung nahe, dass Kathleen die Diebin ist. Dass sie also das Geld nimmt, um dann mit gekauften Geschenken sich die Sympathie ihrer Klassenkameradinnen zu erkaufen.
In dem Kapitel war ich jetzt von dem englischen Vokabular etwas verwirrt. Das heißt nämlich, dass die andere Schule zum Lunch kommt und dass es zum Dinner Würstchen mit Kartoffelbrei gibt. Für mich war Lunch jetzt immer das Mittagessen und Dinner das Abendessen. Und deshalb habe ich das nicht so richtig verstanden, warum die Gastschülerinnen sich jetzt beim Abendessen nicht den Bauch vollschlagen können sollen. Da muss das Lacrosse-Match doch schon vorbei gewesen sein. Aber wie ich jetzt gelernt habe, Dinner heißt einfach nur Essen und kann sowohl Mittag als auch Abendessen bedeuten. Und das kommt im späteren Verlauf des Buches auch nochmal vor, dass nämlich irgendwie eine halbe Stunde zwischen dem Vormittagsunterricht und dem Dinner noch bleibt, scheint man hier Lunch und Dinner tatsächlich austauschen zu können. Wieder was gelernt. Und noch was anderes im Zusammenhang mit Essen ist mir aufgefallen. Das kenne ich auch wiederum aus Dolly. In der Halbzeitpause gibt es nämlich für die Lacrosse-Mädchen wieder geviertelte Zitronen, die sie auslutschen dürfen. Genau dasselbe passiert bei Dolly in einem Handballspiel auch. Das scheint damals zumindest bei Enid Blyton eine gängige Erfrischungsmethode gewesen zu sein. Wobei ich mir das jetzt nicht wirklich so ganz angenehm vorstelle. Aber ich habe auch nie in einem Mannschaftssport mich verausgabt. Zurück zur Handlung. Was du dir jetzt als schlauer Leser gerade schon gedacht hast, wird im nächsten Kapitel tatsächlich enthüllt. Kathleen ist der Dieb, der das ganze Geld, was verschwunden ist, geklaut hat. Es kommt raus, weil eine Schülerin aus den oberen Klassen, Rita, sie auf frischer Tat ertappt, sofort zu der Direktorin stürmt und das meldet. Und Kathleen ist komplett verzweifelt, in Tränen aufgelöst und offenbart sich Pat und Isabel, dass sie sich gar nicht selbst verstehen kann. Eigentlich ist sie doch überhaupt kein Dieb und sie findet sich selbst komplett gemein. Aber Pat und Isabel erkennen, Moment, diese ganze Großzügigkeit, die Kathleen in letzter Zeit an den Tag gelegt hat, das war einfach nur ein Hilferuf, weil Kathleen eigentlich sehr großzügig ist, aber einfach nicht die Mittel dazu hat. Kathleen erzählt ihnen nämlich noch, sie hat keine Mutter, wie auch immer das zu verstehen ist, ob die gestorben ist. Ihr Vater lebt im Ausland. Für sie zuständig ist jetzt eine Tante, die ihr eigentlich Taschengeld schicken sollte, aber das ist nicht der Rede wert, sodass Kathleen einfach nie Geld in der Tasche hat und keine Chance hat, so wie sie es halt versucht hat, über großzügige Geschenke die Freundschaft der Mädchen zu erkaufen. Und eines Tages hat sie Geld gefunden, das in Geschenke investiert und gesehen, wie viel Freude sie damit verbreiten kann. Und damit ist sie dann auf den Gedanken verfallen, dass das ja so weitergehen könnte, wenn sie das Geld einfach nur klaut. Pat und Isabel erkennen jetzt, wie gesagt, dass Kathleen nicht durch und durch schlecht ist, sondern einfach nur sehr verwirrt. Und sie gehen auch zur Direktorin und berichten von diesen Diebstählen aus ihrer Sicht. Und Miss Theobald ist total froh, denn sie hat ja schon den Bericht von Rita bekommen. Kathleen ist eine gemeine Diebin, die muss sofort der Schule verwiesen werden. Aber wenn sie das Ganze jetzt aus diesem anderen Blickwinkel betrachtet, wirft das doch ein ganz anderes Licht auf Kathleen. Und Pat und Isabel geben zu bedenken, wenn Kathleen jetzt rausgeschmissen wird, dann besteht doch wirklich die Gefahr, dass sie jetzt wirklich auf die schiefe Bahn gerät. Insofern muss man ihr doch eine helfende Hand entgegenstrecken. Die Direktorin will jetzt selbst mit Kathleen reden, um wahrscheinlich aus erster Hand zu erfahren, wie es wirklich dazu kommen konnte. Aber sie ist sehr stolz auf Pat und Isabel. Das ist der Spirit von St. Clairs. Das sind jetzt wieder die Werte, die auch in dieser berühmten Rede von Dolly in jeder Folge hochgehalten werden. Pat und Isabel entwickeln sich also jetzt zu echten Lindenhofern, beziehungsweise, wie auch immer man das sagen würde, St. Clairern. Was genau in der Unterredung zwischen der Direktorin und Kathleen passiert, erfahren wir nicht. Aber Kathleen bekommt auf jeden Fall eine neue Chance, die darf bleiben. Und sie hat auch eingesehen, dass sie was falsch gemacht hat. Sie wird jetzt in Zukunft versuchen, großzügig zu sein, ohne dafür besonders viel Geld zu brauchen. Zum Beispiel, indem sie einfach den Mädchen hilft oder ihnen einen selbstgepflückten Wiesenblumenstrauß schenkt, anstatt teure gekaufte Blumen. Und falls sie sich irgendwas nicht leisten kann, zum Beispiel wenn die Klasse für irgendwas sammelt und sie einfach kein Geld hat, um sich daran zu beteiligen, dann wird sie das einfach offen sagen und die anderen werden das dann auch so akzeptieren. Des Weiteren wird sie ab sofort jetzt eine Taschengelderhöhung bekommen. Die hat die Direktorin wohl bei ihrer Tante durchgesetzt. Und so wie ich das verstanden habe, wird sie von diesem Geld jetzt auch versuchen, alles, was sie geklaut hat, zurückzuzahlen. Ungefähr mit dieser Episode endet hier jetzt auch das erste Hörspiel, denn der erste Band The Twins of St. Clairs wurde in der Hörspielumsetzung ja auf zwei Hörspiele aufgeteilt.
Zeit vergeht im Off und die Zwillinge kommen so langsam in St. Clairs an. Sie haben sich jetzt an die Schule gewöhnt und man nennt sie auch hinter vorgehaltener Hand nicht mehr die Stuck-Up-Twins. Auch Miss Kennedy gegenüber verhält sich die Klasse jetzt viel besser. Denn die Lehrerin hat sie ja nicht Frau Theobald gemeldet, als sie ihre Mitternachtsparty gemacht haben. Der gute Vorsatz, Miss Kennedy gegenüber sich nett zu verhalten, ist aber schnell vergessen, als eines Tages plötzlich Miss Roberts krank wird und Miss Kennedy muss nun die zweite Klasse auch noch übernehmen. Die haben einen größeren Klassenraum, Pat und Isabels Klasse wird also rübergeschickt und es kommt, wie es kommen muss, man macht einen Streich. Diesmal aber nicht von der ersten Klasse, sondern die zweite Klasse hat herausgefunden, dass Miss Kennedy unglaubliche Angst vor Katzen hat. Deswegen haben sie eine schwarze Katze in einem Schrank versteckt und wollen die während des Unterrichts rauslassen, damit Miss Kennedy sich mal so richtig erschrickt. Die Katze rumort im Schrank und Miss Kennedy wird immer nervöser und irgendwann geht sie hin, öffnet den Schrank. Die Katze springt raus, Miss Kennedy wird bleich, rennt aus dem Klassenzimmer raus und ward nicht mehr gesehen. Die Schülerinnen finden das unglaublich witzig und lachen gefühlt stundenlang. Was dann am Rest des Tages hier in der Schule passiert, wird nicht erklärt. Aber wir sind später mit Pat, Isabel und Kathleen zusammen in der Stadt in einem Teashop und Miss Kennedy trifft sich dort mit einer Freundin. Man sieht sich untereinander nicht, aber sie sitzen nebeneinander in so abgetrennten kleinen Bereichen und die drei Mädchen können hören, was Miss Kennedy sagt, denn sie denkt darüber nach zu kündigen. Sie hat eine kranke Mutter, sie hat ihr eine Vertretungsstelle angenommen, sie braucht das Geld, aber sie findet es nicht gut, wenn sie das Geld von der Schule nimmt, um Schülerinnen etwas beizubringen und sie bringt ihnen nichts bei, weil sie sie nicht unter Kontrolle halten kann. Die drei Mädchen hören das und erschrecken und jetzt wird ihnen klar, das, was für sie ein Witz gewesen ist, ein Streich, war für Miss Kennedy etwas komplett anderes. Sie wollten es ja nie so weit kommen lassen, dass jemand wirklich unglücklich werden soll. Pat und Isabel entscheiden dann, wir schreiben einen Entschuldigungsbrief. Jeder von der ersten Klasse muss unterschreiben. Kathleen wird zur zweiten Klasse geschickt, damit die auch wissen, was Sache ist. Ob die jetzt auch unterschreiben, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall findet Miss Kennedy, als sie abends zurück in die Schule kommt, auf ihrem Schreibtisch einen Entschuldigungsbrief. Sie nimmt ihn an und ab dann wird in der Klasse wieder ganz normaler Unterricht herrschen. Die erste Klasse arbeitet mit und so langsam beginnen sie sich auch für Geschichte zu interessieren. Die Schülerinnen in St. Clair haben meines Erachtens ein sehr seltsames Verständnis von Streich. Jemanden erschrecken mit etwas, vor dem er Angst hat, vielleicht Todesangst, ist nicht lustig, denn es könnte ja dazu kommen, dass jemand einen Schock bekommt, vielleicht sogar einen Herzinfarkt. Und wir reden hier nicht von kleinen Kindern, wir reden hier von Erst- und Zweitklässlern in diesem englischen System, also Mädchen, die 14 bis 16 sind. Das sollten Sie wissen. Bemerkenswert an dem Kapitel fand ich drei Dinge. Miss Roberts sagt einmal im Off über Pat und Isabel, they have good brains, scharfen Verstand. Der reicht aber offenbar nicht aus, um diesen Streich als gefährlich zu klassifizieren. Kathleen liebt Tiere und sie stellt sich die Frage, als die Katze in den Schrank eingesperrt wird, kriegt die da auch genügend Luft? Ja, eine valide Frage, aber sie stellt nicht die Frage, wie Miss Kennedy auf diesen Streich reagiert. Das scheint egal zu sein. Und zum Schluss macht Hillary, Pat, Isabel und Kathleen noch Vorwürfe, dass sie im Teashop das Gespräch von Miss Kennedy mit ihrer Freundin belauscht haben. Sowas tut man nicht. Okay, man kann also Leute zu Tode erschrecken, aber belauschen, das ist ganz schlimm. Irgendwie haben die Mädchen eine sehr seltsame Vorstellung davon, was gut und was schlecht ist. In die Stadt nahe bei St. Clair kommt ein Zirkus. Die Mädchen freuen sich riesig, denn die Direktorin hat entschieden, dass jeden Abend zwei Klassen zusammen mit ihren Lehrerinnen sich die Vorstellungen anschauen dürfen. Die erste Klasse mit Pat und Isabel wäre am Donnerstag dran. Die Mädchen gehen vorab schon mal in die Stadt, schauen sich alles an und können den Donnerstag gar nicht erwarten. Doch es kommt anders. Montags, so wie ich es verstanden habe, passiert nämlich etwas. Und zwar geht ein Fenster im Klassensaal der ersten Klasse zu Bruch. Miss Roberts hört das, rennt hin, hört noch Schritte, die weglaufen, kann aber nicht sehen, wer es war. Der Klassenraum ist leer, aber es liegt ein Lacrosseball auf dem Boden. Sie fragt dann die erste Klasse, wer es war, meldet sich aber keiner. Und dann meint Miss Roberts, ich gehe in den Gemeinschaftsraum, ihr seid alles keine Feiglinge, diejenige, die es war, soll rüberkommen. Das passiert aber nicht. Zur Strafe entscheidet die Direktorin, dürfen die Mädchen jetzt nicht mehr in den Zirkus. Das Geld, das der Eintritt dort gekostet hätte, wird verwendet, um das Fenster zu reparieren. Die Mädchen sind sauer, aber diese Kollektivstrafen sind in St. Clair Usus. Das hat mich an die TKKG-Folge Heiße Nächte im Dezember erinnert, wo ein Lehrer nämlich genau auch so etwas machen will. Er will die ganze Klasse nachsitzen lassen, weil er den Schuldigen für einen Streich nicht finden kann. Und dann kommt Tim mit einem Schulgesetz um die Ecke, wo dies explizit verboten ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Er bringt ja gerne mal Gesetze ins Spiel, die es möglicherweise gar nicht gibt. Das kennen wir zum Beispiel auch aus Dynamit im Kofferraum, wo es um die illegale Zeugenausklammerung geht. Den Vorschlag der Mädchen, dass sie doch aus eigener Tasche das Fenster bezahlen könnten und dann trotzdem in den Zirkus dürfen, der wird abgelehnt. Es geht den Lehrerinnen hier darum, dass die Übeltäterin sich stellt und die Konsequenzen trägt. Dann kommt Donnerstag, die zweite Klasse geht zum Zirkus und die erste Klasse mit Pat und Isabel bleibt traurig und ziemlich sauer zurück. Aber ein paar der Mädchen wollen das nicht auf sich beruhen lassen. Sie wollen in den Zirkus, sie finden es ungerecht, denn sie wissen ja, sie haben die Fensterscheibe nicht zerstört. Pat, Isabel, Kathleen und Janet entscheiden deshalb, wir schleichen uns aus dem Internat raus. Das machen sie zur Abendvorstellung, fahren mit den Rädern hin und sind total begeistert. Die Zirkusvorstellung selbst wird in diesem Kapitel nur recht kurz abgehandelt, 2-3 Abschnitte. Mehr gibt's dazu nicht. Das Kapitel dreht sich eher darum, wie sauer die Mädchen im Vorfeld der Zirkusvorstellung sind und wie sie dann später wieder zurück nach St. Clair kommen. Sie schleichen sich ein paar Minuten, bevor die Vorstellung endet, raus, denn sie müssen ja aufpassen, dass die Lehrerin der zweiten Klasse sie nicht sieht, fahren zurück. Sie haben sich einen Plan zurechtgelegt. Es gibt nämlich eine Leiter am Schuppen des Gärtners, die wollen sie benutzen, um damit in ihren Schlafsaal zu steigen. Denn natürlich ist das Gebäude des Nachts abgeschlossen. Sie nehmen die kurze Leiter, aber die reicht nicht. Und die große, die lange Leiter ist viel zu schwer, die können sie überhaupt nicht an die Wand hochstellen. Jetzt ist guter Rat teuer. Sie nehmen ein paar Steinchen, werfen sie ans Fenster von ihrem Schlafsaal, zielen aber nicht richtig, treffen das Fenster oben drüber und da schläft Mamsell. Die wird wach, guckt aus dem Fenster, aber es ist alles sehr dunkel, die Mädchen haben sich versteckt. Die Lehrerin erkennt sie nicht, geht wieder zurück. Irgendwann öffnet sich dann das Fenster von ihrem Schlafsaal und eins der Mädchen ruft runter, ich mache euch die Tür auf. Das klappt soweit alles, sie sind im Schlafsaal und das tolle Erlebnis liegt hinter ihnen. Aber, wie die Erzählerin uns hier mitteilt, am nächsten Morgen wartet eine böse Überraschung.
Eine Bemerkung aus diesem Kapitel fand ich noch sehr witzig. Die vier Ausbrecher setzen sich nämlich im Zirkuszelt extra in die letzte Reihe, damit sie nicht auffallen. Und sie nehmen auch noch ihre Schulhüte ab, damit man sie nicht als Internatsschülerinnen erkennt. Aber aufgesetzt haben sie die natürlich schon, denn ohne Hut kann man natürlich nicht das Haus verlassen. Am nächsten Morgen sind die vier, die im Zirkus waren, natürlich noch sehr verschlafen. Hillary hat alle Mühe, sie rechtzeitig aus dem Bett zu kriegen. Sie ist ja die Verantwortliche für den Schlafsaal und kriegt eben selbst Ärger, wenn sie nicht darauf achtet, dass ihr Schlafsaal pünktlich zum Frühstück erscheint. Aber in der ersten Schulstunde wartet jetzt erstmal eine freudige Überraschung auf die erste Klasse. Miss Roberts kommt nämlich strahlender Laune rein und hat erfahren, dass es in ihrer Klasse doch keine Feiglinge gibt. Sie hat nämlich jetzt endlich herausgefunden, wer die Fensterscheibe zerbrochen hat. Es war eine Zweitklässlerin. Und warum hat die sich bisher nicht gemeldet? Nun, sie hat kurz nachdem das Malheur in der Klasse passiert ist, offensichtlich einen heftigen Anfall von Grippe bekommen und hat die letzte Woche auf der Krankenstation verbracht. Hatte also bisher noch gar keine Gelegenheit, die Verantwortung für ihre Tat zu übernehmen. Gestern hat sie jetzt erfahren, dass die erste Klasse hier kollektiv bestraft wird mit Zirkusentzug. Und das hat sie völlig aus der Fassung gebracht, sodass sie schnurstracks zu Miss Roberts gegangen ist und das gestanden hat. Die Strafe ist also aufgehoben. Am nächsten Tag soll die erste Klasse jetzt doch noch in den Zirkus dürfen. Und als Entschuldigung für die entgangene Vorfreude oder wie auch immer man das nennen will, möchte Miss Roberts die Klasse vorher auch noch zum Tee einladen. Die vier Verschwörer, die jetzt heimlich schon im Zirkus waren, kriegen auf der Stelle schon wieder ein schlechtes Gewissen. Wie sollen wir das denn jetzt handhaben? Wir haben die tolle Vorstellung uns ja schon angesehen. Wir können doch jetzt nicht einfach nochmal hingehen. Das wäre doch irgendwie gar nicht richtig. Aber nicht mitkommen, das fällt doch auf. Wie sollen wir denn das machen? Vielleicht können wir eine Krankheit vorschützen, sodass wir jetzt nicht aus unserer Schandtat noch irgendwie den Vorteil ziehen, dass wir uns diese Vorstellung zweimal angucken. Dafür müssten wir natürlich dann auf die Tee-Einladung verzichten, aber ja gut, vielleicht ist das dann die Strafe dafür. Die Entscheidung wird den Vieren allerdings abgenommen. denn sie müssen gar keine Krankheit vorschützen. Am nächsten Tag liegen sie mit einer schweren Erkältung komplett flach. Wir befinden uns ja im Winterturm und dieses Hin und Her mit kurze Leiter, lange Leiter und dann noch warten, bis Hillary sie reinlässt, hat wohl dazu geführt, dass sie sich im Freien eben diese Erkältung zugezogen haben. Da Miss Roberts nichts davon weiß, dass die vier sich die Zirkusvorstellung ja heimlich schon mal angesehen haben, hat sie Mitleid mit ihnen und bringt ihnen für die Entschädigung wenigstens von dieser Tee-Einladung noch ein Stück Kuchen abends vorbei, erzählt ausführlich von der Zirkusvorstellung und Kathleen verplappert sich noch fast, dass sie nämlich nachfragt, ja, fanden sie nicht auch die Nummer mit dem Schimpansen am lustigsten? Aber Pat kann das im letzten Moment noch umbiegen, dass sie sämtliche Ankündigungen auf den Plakaten im Dorf gesehen haben und deshalb von dieser Szene schon wussten. Glücklicherweise kommt in dem Moment die Hausmutter in die Krankenstation, scheucht Miss Roberts raus und somit kommen die vier noch ungeschoren davon.
Es vergeht wieder einige Zeit im Off. Die Zwillinge spielen immer mehr Lacrosse und ihre Mutter kommt sie besuchen. Und die Mädchen sagen ihr, dass es ihnen nun doch in St. Clair gut gefällt. Den Rest vom Kapitel kann ich allerdings nicht wirklich greifen. Es geht um eine Mitschülerin namens Sheila, die niemand richtig kennt. Niemand mag sie. Sheila gibt immer an, ihr Zuhause hätte 5 Badezimmer und ganz viele Angestellte und 3 Autos. Dann gibt es plötzlich einen Streit zwischen Janet und Sheila, wo ich auch nicht genau weiß, warum jetzt das passiert. Auf jeden Fall rennt Sheila dann weg und Pat findet sie irgendwann heulend in einem kalten Musikzimmer. Dann geht Pat zur Schulsprecherin Winifred. Diese kennt Sheila, weil sie aus demselben Ort kommt. Sheilas Eltern waren sehr arm, sind dann zu Geld gekommen und haben sich ein teures Haus gekauft. Und wie gesagt, ich kann das nicht so richtig greifen. Es scheint so zu sein, dass Sheila Minderwertigkeitsgefühle hat, weil sie von niedererem Stand ist als die anderen Mädchen hier in St. Clair und deshalb vortäuscht, sie wäre etwas Besseres, etwas Höheres. Dann sind irgendwann plötzlich alle nett zu Sheila und die ganze Sache hat sich in nichts aufgelöst. Das ist ein Kapitel, wo unglaublich viel gesprochen wird, wenig Handlung passiert. Es fühlt sich fast wie ein Exposé für eine eigene Geschichte, vielleicht ein eigenes Buch in der Honey und Nanny-Reihe an.
Okay, dass du das nicht greifen kannst, könnte ich mir vorstellen, liegt daran, dass diesem ganzen Streit ein Konzept zugrunde liegt, was sich halt einfach schlecht von England auf Deutschland übertragen lässt. Es geht nämlich die ganze Zeit auch noch darum, dass Sheila A. keine Manieren hat und B. eine merkwürdige Sprache pflegt. Und ich glaube, da schimmert jetzt irgendwie das Klassensystem in England durch, wo man an der Ausdrucksweise oder an der Sprache die Klasse festmachen kann. Und weil Sheila eben aus der Unterschicht stammt, aber jetzt in die Oberschicht aufgestiegen ist, das aber über ihre Sprache nicht so ganz kommunizieren kann, finden die anderen sie halt einfach unecht aufgesetzt und immer hinter einer Maske versteckt. Der Streit hängt sich ja auch noch an einer Ausdrucksweise auf. Im Deutschen haben sie das irgendwie versucht zu übersetzen mit »Das hättest du nicht tun gesollt«. Und dann regt sich Janet drüber auf, was das denn für eine fürchterliche Ausdrucksweise wäre und so würden ja Straßenkehrer reden. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist hier im Zeitraffer nochmal die gleiche Story, die auch Pat und Isabel haben. Du kommst als eingebildete, hochnäsige, neue Zicke nach St. Clairs und irgendwann hat die Schule dich dann so zurechtgeschliffen, dass du jetzt ihrem Wertesystem genügst. Das Term nähert sich jetzt so langsam dem Ende. Zum Abschluss soll es einen großen bunten Abend geben. Jede Klasse bereitet dazu etwas vor. Die erste Klasse hat sowohl ein historisches als auch ein französisches Stück, das sie aufführen. Außerdem werden auch noch Musikvorführungen, sportliche Darbietungen und dergleichen mehr vorbereitet. Alle sind voll im Vorbereitungsfieber. Und dabei geht irgendwie unter, dass jeder eine Aufgabe hat, nur Sheila hat irgendwie keine abbekommen. Das war allerdings keine Absicht, das ist mehr so aus Versehen passiert. Sie war zuerst vorgesehen für eine Rolle in dem einen Stück, dann wurde da aber umbesetzt und die Lehrerin, die für das andere Stück verantwortlich ist, hat gedacht, dass Sheila eben schon in dem anderen mitspielt. Irgendwie wurde sie einfach vergessen und ist unter den Tisch gefallen. Sie macht sich da auch Gedanken drüber, aber hängt das nicht so richtig an die große Glocke. Aber eine der Mädchen merkt doch, dass irgendwas in Sheila rumort. Und Janet kommt dann schlussendlich auf die glorreiche Idee, ich habe noch eine Aufgabe, die noch nicht verteilt ist. Sheila, mach doch einfach die Soufflöse. Zumindest während der Proben brauchen wir jemanden, der uns den Text vorsagt, wenn wir hängen bleiben, dann müssen wir nicht immer die ganze Zeit hier mit dem Buch vor der Nase proben. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die uns sehr viel helfen würde. Sheila ist erstmal bockig und hat keine Lust darauf, so nach dem Motto, wenn ihr mich nicht haben wollt, ich muss mich hier auch nicht aufdrängen, lässt sich dann aber doch überzeugen, macht die Soufflöse und findet da auch Spaß dran. Kurz vor dem Ende des Halbjahres oder des Terms passiert jetzt noch ein Unfall. Vera bricht sich den Arm und wird nach Hause geschickt, weil die Ferien ja kurz bevorstehen. Jetzt im Moment wahrscheinlich sowieso nicht mehr allzu viel Unterricht stattfindet. Aber das große Problem, Vera hatte eine sehr große Rolle in dem historischen Stück. So viel Text kann niemand in dieser kurzen Zeit lernen. Aber Sheila hat ja die ganze Zeit souffliert. Sie kennt also im Prinzip den Text von jeder Rolle, könnte jede Rolle übernehmen und darf jetzt diese wirklich tragende Rolle im historischen Stück spielen und ist somit endlich dann auch wirklich integriert. Und dass auch Sheila ihren Teil gelernt hat, zeigt sich daran, dass sie sich zwar wahnsinnig freut, dass sie diese Rolle übernehmen darf, auf der anderen Seite aber auch Vera nicht vergisst und ihr einen riesigen Blumenstrauß ins Krankenzimmer schickt. Sheila ist jetzt also wirklich angekommen und zu einem Erfolg der St. Clair-Methode geworden.
Das nächste Kapitel lässt sich sehr schnell zusammenfassen. Es geht im Wesentlichen um den Fund eines Hundes. Pat, Isabel und Kathleen kommen aus der Stadt zurück, finden einen angeschossenen Hund in einem Gebüsch und wollen ihn pflegen. Janet kommt hinzu, fährt in die Stadt und erkundigt sich, ob jemand bei der Polizei einen Hund vermisst gemeldet hat. Das ist aber nicht der Fall. Hunde sind jetzt im Internat nicht erlaubt, insofern müssen sie das Ganze versteckt gestalten. Aber oben neben dem Heizungsraum gibt es einen Raum, der ist schön warm und da wollen sie den Hund unterbringen, bis es ihm besser geht. Als sie den Hund dann einmal runterbringen zum Gassi gehen, versteckt in einem Haufen Wäsche, treffen sie eine der älteren Schülerinnen, Belinda. Die kriegt das Ganze aber spitz, tut aber so, als hätte sie nichts gemerkt. Und damit ist das Kapitel auch schon rum.
Die ganze Klasse wird in das Geheimnis um den Hund eingeweiht. Warum, weiß ich zwar auch nicht, aber wahrscheinlich, weil die Mädchen es einfach toll finden, wenn sie gemeinsam ein Geheimnis haben. Ein paar Tage lang geht auch alles gut. Kathleen kann morgens und abends ungesehen mit dem Hund kurz mal rausgehen. Aber das Problem ist, der Hund erholt sich relativ gut und er wird einfach lebhafter. Er tapst auf seinem Speicherkämmerchen die ganze Zeit durch die Gegend und weil dieses Räumchen genau über dem Klassenzimmer der ersten Klasse liegt, hört man das tatsächlich auch unten drunter. Mamsell kann die Klasse noch weiß machen, dass sie nichts davon hört. Mit Mamsell kann man solche Scherze anscheinend machen. Aber es kommt irgendwann so, wie es kommen muss. Der Hund springt an der Tür hoch, erwischt zufälligerweise die Klinke und entwischt jetzt. Er tapst durch die Schule, läuft dabei auch noch Miss Theobald über den Weg, nimmt irgendwo die Fährte von Kathleen auf und läuft schnurstracks zu ihrem Klassenzimmer, kratzt da an der Tür und jault. Somit kann die Direktorin auch mehr oder weniger direkt rausfinden, wo der Hund hingehört. Sie bittet Kathleen natürlich zu sich ins Direktorat, lässt sich alles erklären und entscheidet, naja gut, bei der Polizei hat sich anscheinend wirklich niemand gemeldet, dieser Hund ist herrenlos. Meinetwegen, Kathleen, kannst du ihn behalten, wenn deine Tante damit einverstanden ist. Diese alte, geizige Tante, die Kathleen nicht mal Taschengeld geschickt hat. Ich glaube, wenn die jetzt auch noch mit einem Hund beglückt wird, wird die sich schön bedanken. Aber immerhin darf Kathleen den Hund bis zu den Ferien in Lindenhof behalten. Allerdings nicht im Schulhaus, sondern er soll gefälligst irgendwo in den Ställen einen Platz kriegen. Ställe, da habe ich mich kurz noch gefragt, ist St. Clair ein Bauernhof? War das damals so üblich, dass ein Internat sich selbst versorgt hat? Aber vielleicht ist es auch so wie in der Neuauflage aus den 2020ern, Hani und Nani. Da hat das Internat einfach zu Erziehungszwecken, würde ich mal sagen, Hühner und Schafe, damit die Kinder lernen, sich auch um Tiere zu kümmern und Verantwortung zu übernehmen. Der Hund erhält jedenfalls jetzt noch den Namen Binks. Und Schülerinnen wie Lehrerinnen sind alle ganz vernarrt in diesen Köter und können sich überhaupt nicht mehr von ihm trennen.
Die wichtigsten Klassenarbeiten stehen an. Die Zwillinge sind ja von Retrofs her gewöhnt, dass sie immer Klassenbeste sind oder zumindest ganz weit oben. Das geschieht hier aber nicht. Sie sind meist mehr oder weniger in der Mitte. Einmal ist eine dritte in Naturwissenschaft, einmal eine fünfte in Geschichte. Sie befürchten schon, dass die Eltern sehr enttäuscht sein werden. Die Erdkundearbeit steht noch an und sie tun alles, um wenigstens da die Besten zu sein. Sie nehmen sich die Textbücher nochmal vor, zeichnen Karten und versuchen alles Mögliche auswendig zu lernen von dem Fokusthema, um das es gehen wird, Afrika. Dann möchte Isabel noch etwas häkeln, findet aber ihr Musterbuch nicht. Das liegt wohl im Klassenraum. Sie rennt runter, will es holen und dann sieht sie auf dem Lehrerpult die Aufgaben für den nächsten Morgen. Die Fragen der Erdkundearbeit. Ohne nachzudenken, liest sie diese durch und stellt fest, ja, es geht um Afrika, es geht um all die Dinge, die Pat und ich gerade sowieso schon gelernt haben. Sie beruhigt sich dann, denn sie hat ja jetzt nicht betrogen, indem sie die Fragen kennt, weil sie das ja alles vorab schon gelernt hat. Sie rennt zurück auf ihr Zimmer und erzählt Pat nach ein bisschen hin und her alles. Pat ist aber anderer Meinung. Sie meint, Isabel muss zu Miss Roberts gehen, der Lehrerin, und ihr alles gestehen, weil das ist ganz klar Betrug. Isabel will das auch machen, aber auf eine andere Art. Sie will einfach morgen in der Klassenarbeit besonders schlechte Antworten geben, denn dann kann ihr niemand unterstellen, dass sie, obwohl sie die Fragen gekannt hatte, daraus einen unfairen Vorteil gezogen hat. Es ist der nächste Morgen, die Fragen werden ausgeteilt und dann fällt Miss Roberts plötzlich auf, das sind die falschen Fragen. Die Fragen, die hier liegen, sind eigentlich für die zweite Klasse gedacht und die zweite Klasse hat dann wohl die Fragen für die erste Klasse. Ein Mädchen wird rübergeschickt, die Fragen werden ausgetauscht. Isabel ist sehr erleichtert, denn jetzt muss sie nicht absichtlich eine Arbeit in den Sand setzen. Sie ist allerdings sehr nervös, macht einige Flüchtigkeitsfehler und zum Schluss ist sie nur Sechstbeste in der Klasse. Aber Patricia ist Klassenbeste und dann sind die Zwillinge in der Summe zufrieden. Wenigstens eine ist irgendwo ganz oben. Zum Schluss gibt uns die Erzählerin dann noch mit auf den Weg. Im nächsten Jahr wird das anders sein und die Zwillinge werden überall ziemlich weit oben dabei sein.
Jetzt nähert sich das Term wirklich dem Ende und ein großer Hausputz steht an. Sämtliche Schränke müssen geleert und ausgewaschen werden. Keine Ahnung warum, aber Pat und Isabel fallen jetzt erstmal nochmal kurz in ihre alte Hochnäsigkeit zurück. Wie Schränke auswaschen, warum macht es nicht das Personal? Schlussendlich machen sie jetzt doch mit und es wird eigentlich ein großer Spaß, denn lang verschollene Schätze tauchen jetzt plötzlich wieder auf. Dann ist der Tag des großen bunten Abends gekommen. Alle sind furchtbar aufgeregt. Es werden Sketche aufgeführt, Musikstücke dargeboten. Das französische und das historische Stück werden aufgeführt. Und Sheila hat einen großen Erfolg mit Standing Ovations und wird nochmal durch Beifall auf die Bühne gerufen. In der Pause gibt es jetzt auch noch ein großes Buffet. Und Kathleen hat ihren Hund mit in den Festsaal geschmuggelt, unter der Tischdecke ihn an das Tischbein angebunden und füttert ihn die ganze Zeit mit Leckereien. Im zweiten Teil des großen bunten Abends tritt jetzt Doris wieder mit ihrem Clowntanz auf, der gleiche, der ja die Mitternachtsparty schon so jäh beendet hat. Und auch hier geht nicht alles glatt. Binks hat nämlich, weil es ihm langweilig wurde, mittlerweile die Leine unterm Tisch durchgebissen, stürmt die Bühne, gerät Doris zwischen die Beine und sie stolpert und fällt über diesen komischen Hund. Da der Clowntanz aber sowieso aus lauter albernen Bewegungen besteht und das Ganze auch noch ganz zum Ende der Musik passiert, fällt das gar nicht auf und wirkt wie genau so geplant und einstudiert. Der Abend endet jetzt noch mit dem Singen der Schulhymne. Das ist jetzt auch wieder so ein Konstrukt, was ich nicht kenne oder nachvollziehen kann. Aber auch bei Harry Potter scheint es ja die Schulhymne zu geben. Pat und Isabel sind die einzigen, die den Text nicht kennen. aber sie nehmen sich vor, im nächsten Jahr werden sie sie auf jeden Fall mitsingen.
Das letzte Kapitel ist ein Wrap-up. Weihnachten steht fast vor der Tür. Die Mädchen bekommen 4 Wochen Ferien. Koffer werden gepackt, Adressen werden ausgetauscht. Es gibt ein Gespräch zwischen den Lehrerinnen, dass die O'Sullivan-Zwillinge sich doch ganz gut entwickelt haben. Sheila ist happy, Kathleen ist happy, dass sie den Hund zu ihrer Tante mitnehmen darf. Mamsell erfährt nun durch Pat von ihrem Spitznamen, Mamsell Abominable, da sie ja das Französisch von Pat und Isabel zu Beginn genauso bezeichnet hat. Und alle fahren mit dem Zug davon. Pat und Isabel schauen aus dem Zugfenster, bis sie die Schule, die sie am Anfang so gehasst haben, nicht mehr sehen. Aber sie freuen sich schon darauf, wiederzukommen. Und damit endet die Geschichte.
Zu ergänzen wäre noch, dass man sich von Miss Kennedy besonders wehmütig verabschiedet, denn die wird nicht wiederkehren. Sowohl ihrer Mutter geht es wieder besser, sodass sie auf das Geld für diese Aushilfsstelle nicht mehr angewiesen ist, als auch ihrer Freundin Miss Lewis, die sie ja einfach nur vertreten hat. Miss Kennedy kann jetzt also glücklich wieder einem anderen Job nachgehen und muss sich nicht mehr mit dieser Saubande, wie du sie genannt hast, weiter herumschlagen. Außerdem gibt es auch noch Zeugnisse. Die nehmen Pat und Isabel anscheinend von der Direktorin persönlich entgegen. Aber es klang für mich so, als ob sie gespannt wären, wie ihre Noten denn nun letztlich ausgefallen sind. Das passt für mich nicht zusammen. Sind die in verschlossenen Umschlägen und die Zwillinge müssen die so versiegelt bei ihren Eltern abgeben? Aber das hatten wir ja schon bei Wargames, dass da die Zeugnisse per Post nach Hause geschickt werden. Das scheint einfach ein anderes System zu sein, das ich so einfach nicht kenne. Kommen wir zum Fazit. Ich kenne ja in erster Linie die Hörspiele zu Hani und Nani. Ich habe zwar auch die deutschen Bücher früher mal gelesen, aber so ganz im Kopf hatte ich die nicht mehr. Ich finde, die Hörspiele sind eine ziemlich getreue Umsetzung des Buches. Und es ist mit Sicherheit auch kein Fehler gewesen, aus dem ersten Buch 2 Hörspiele zu machen. So konnte man praktisch das Fundament für die Serie setzen und all die Schwierigkeiten, die die Zwillinge am Anfang haben, hier aufzeigen, ohne zu viel kürzen zu müssen. Außerdem kann man die Episoden aus den Büchern, glaube ich, auch ganz gut, so wie es in den Hörspielen geschehen ist, auch zwischen den Folgen hin und her shiften. Es gibt hier ja eigentlich keine große Chronologie. Es war zwar von Enid Blyton eigentlich so angelegt, dass die Zwillinge in der ersten Klasse anfangen und im letzten Band in der 6. Klasse die Schule verlassen. Aber so wie es im Hörspiel umgesetzt wurde, spielt, wie gesagt, die Chronologie keine Rolle. Ob der Streich jetzt in der 3. Klasse oder in der 5. Klasse gespielt wird, ist völlig unerheblich. Die Hauptfiguren für die Serie werden hier eingeführt. Hillary und Janet, sowie die Lehrerin Miss Theobald und Miss Roberts, die werden auf jeden Fall in der gesamten Serie noch präsent sein. Ansonsten gibt es bei Hani und Nani ja oft die Neuen der Folge, die dann eben für ein Schuljahr bleiben und danach nie wieder gesehen wurden. Dass Kathleen praktisch jetzt in 2 Folgen vorkommt, jedenfalls in den Hörspielen, ist mir früher nie so aufgefallen. Ist aber natürlich der Tatsache geschuldet, dass es ja eigentlich nur ein Buchband war. Andererseits gibt es dann aber auch neue, die dann länger bleiben. Zum Beispiel werden in Folge 3 ja Carlotta und Ellie eingeführt, die dann zur Stammbesetzung dazugehören. Die Serie weist mir, wie ich ja schon ein paar Mal angedeutet habe, starke Parallelen zur Dolly-Serie auf, die andere Internatsgeschichte. Ich habe das Gefühl, Enid Blyton hatte einfach noch ein paar Ideen, die in ein Internatssetting gepasst haben. Aber weil die Zwillinge jetzt schon im 6. Schuljahr und damit mit der Schule fertig waren, musste sie da einfach eine neue Serie aufmachen. Allerdings gibt es hier so ein paar Episoden, die so oder so ähnlich auch bei Dolly passieren. Diese frühzeitige Einsichtnahme in Prüfungsunterlagen gibt es da zum Beispiel auch. Und auch da ist es so, dass die Schülerin gar nicht ihre eigenen Prüfungsunterlagen gesehen hat, sondern die von einer anderen Klasse. Auch diese Werte, die von der Direktorin in einer Rede am Anfang jedes Schuljahres vermittelt werden, habe ich ja eben auch schon erwähnt. Und auch bei Dolly gibt es mehr oder weniger in jedem Band eine neue der Folge, die irgendein Päckchen mitbringt oder einen Konflikt, der im Laufe des Schuljahres dann einfach gelöst wird. Ich mag die Serie immer noch gerne. Allerdings ist mir jetzt klar geworden, dass ich, glaube ich, die Hörspiele noch ein bisschen lieber mag als die Bücher. Die Hörspiele legen den Fokus eben mehr auf die lustigen Streiche und diese unterschwelligen Gemeinheiten, die Enid Blyton gerne mal in ihren Büchern drin hat, die werden größtenteils rausgekürzt. Es gibt in den Serien doch einen gewissen Konformitätsdruck. Also jede Schülerin, die anders ist, als das in St. Clair's oder Mallory Towers gewünscht ist, muss sich zwangsläufig anpassen. Eine andere Persönlichkeit als gemeinschaftsorientiert wird einfach nicht akzeptiert. Und auch eine Tendenz zu körperlichen Strafen kann man bei Enid Blyton durchaus immer rauslesen. Die wurde auch für die Hörspiele komplett rausgekürzt, was wahrscheinlich auch dazu beiträgt, dass ich die Hörspielreihe einfach immer noch gerne mag. Das englische Buch zu lesen war jetzt eine Erfahrung. Und wie gesagt, ich habe auch wieder was gelernt, zum Beispiel, dass Dinner eben einfach nur Essen und nicht nur Abendessen bedeutet. Aber es wird wohl doch eher die Ausnahme bleiben. Es war jetzt doch ein ziemlicher Act, diesen Podcast vorzubereiten. Im Großen und Ganzen kriegt die Honey und Nanny bzw. St. Clairs Serie von mir aber auf jeden Fall noch einen Daumen hoch.
Mein Fazit. Band 1 hier ist ein Episodenbuch. In jedem Kapitel geht es um ein Ereignis, das manchmal mehr, wie zum Beispiel das Zurückkommen nach dem Zirkusausflug, sehr häufig aber nur ganz kurz beschrieben wird. Zu Beginn des Buches waren ganz klar Pat und Isabel die Hauptfiguren. Das ändert sich aber. Im zweiten Teil des Buches hatte ich den Eindruck, dass sie zwar auch noch gelegentlich da sind und etwas tun, aber dass der Fokus doch auch durchaus auf anderen Mädchen liegt, allen voran Sheila und Kathleen. Es gibt einige Tierszenen mit der Katze und dem Hund, und zwar geschrieben aus der Perspektive des Tiers. Das kennen wir ja von den 5-Freunde-Büchern, in denen ja ganz gerne mal Gedanken von Timmy vorkommen. Ich habe Honey und Nanny ja erst vor ein paar Jahren kennengelernt als Hörspiel und hatte da den Eindruck, Honey und Nanny, 12-jährige Mädchen, die ohne nachzudenken lustige Streiche machen. Diese Einschätzung hat das Buch hier jetzt verändert. Zum einen, weil ja das Alter da steht, 14,5. Zum anderen auch, weil ich irgendwie den Eindruck habe, das, was sie hier tun, sind keine lustigen Streiche, sondern vielleicht etwas überspitzt formuliert, aber der Gedanke kam mir doch schon sehr bösartig. Jemanden absichtlich zu erschrecken, damit man sieht, wie verängstigt er wird, was sie ja zum Beispiel mit der Katze bei Miss Kennedy gemacht haben. Mein Gedanke war da stellenweise Mean Girls. Es hat mich ein klein wenig an die TV-Episode über das Burgverlies erinnert, als 5 Freunde George einem Jungen, den sie nicht leiden kann, absichtlich heißen Kaffee auf den Arm kippt. Ganz so waren Honey und Nanny und die anderen hier jetzt aber nicht drauf. Zumal ja Streiche in der zweiten Hälfte des Buches keine Rolle mehr spielen. Was mir im Stil nicht gefallen hat, war zum einen in dem einen Kapitel, als plötzlich Lehrerinnen sprechen in direkter Rede und ich eigentlich dachte, ich bin mit Pat und Isabel in einem Zimmer. Es war dann eine Rückblende, die einfach so mitten im Fließtext stand. Das hat mich verwirrt. Da wäre mir eine andere Lösung lieber gewesen. Ich habe ja beim Mystery Club schon angesprochen, dass es da einen Punkt gab, der mich wirklich gestört hat. Das war hier auch so der Fall. Nach direkter Rede, es gibt She said, she cried, she asked und das war es im Wesentlichen. Da hätten mir persönlich Synonyme deutlich mehr Lesefluss ermöglicht. Ich habe das Buch ja jetzt nicht aus Interesse gelesen, weil ich wissen wollte, wie die Serie sich im englischen Original liest, sondern als Vorbereitung für den Podcast. Vielleicht ist es mir nur deshalb aufgefallen, weil ich es ja in dem Fall dann analytischer lese und nicht zum Vergnügen. Das Englisch an sich ist gut verständlich. Meines Erachtens reicht normales Schulenglisch dafür aus. Gelegentlich musste ich mal ein Wort nachschauen. Aber wenn man Schulenglisch kann, vielleicht ein bisschen englisches Fernsehen schaut oder gelegentlich mal im Internet einen englischen Artikel liest, dann versteht man das schon sehr gut. Insgesamt würde ich dem Buch ein Indifferent geben. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Im nächsten Monat werden wir uns der Serie Schloss Trio zuwenden und dort einmal das erste Buch besprechen und am Ende des Monats einen Sonderpodcast machen über ein Hörspiel. Bis in 4 Wochen.